Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Mein Name ist Lars Rohwer. Ich bin in der ersten Legislaturperiode Abgeordneter im Deutschen Bundestag, komme aus Dresden, bin da geboren und war davor mehrere Jahre im Sächsischen Landtag Abgeordneter. Bin von Beruf Bankkaufmann, evangelischer Christ und freue mich jetzt hier in Berlin für meine Heimat Dresden Verantwortung zu tragen.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Rohwer, dass ich heute bei Ihnen in Ihrem Abgeordnetenbüro im Paul-Löbe-Haus zu Gast sein darf, um den Podcast Menschenrechte nachgefragt der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung heute mit Ihnen aufzunehmen. Wir haben gerade schon vorbesprochen, dass wir uns auf ein ganz bestimmtes Thema fokussieren möchten. Und zwar haben Sie verschiedene Patenschaften für politische Gefangene in verschiedenen Ländern angenommen in Ihrer ersten Legislaturperiode. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Anfangen möchte ich aber mit einer Thematik, die ich persönlich besonders spannend finde. Da Sie in der DDR aufgewachsen sind, haben Sie auch die Wendejahre schon sehr, sehr bewusst erlebt. Sie sind Jahrgang 1972. Sie waren also auch schon in einem jugendlichen Alter, wo man politisch denkt. Und gerne möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie das erlebt haben. Wie haben Sie die DDR, die sich sozusagen dem Ende zuneigte, wie haben Sie die politisch wahrgenommen?
Das war für mich ein Korsett, in dem man sich eingerichtet hatte. Und auch meine Familie hatte sich eingerichtet. Ich komme aus einer Pfarrersfamilie. Mein Großvater war Pfarrer, meine Mutter war Pfarrerin, hat aber in dem Beruf erst nach der Friedlichen Revolution gearbeitet. In der DDR war sie als Pfarrvikarin tätig und dann später im Landeskirchenamt. Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil die DDR eben dann ihre Nischen entwickelt hat. Und ich habe die ganze Zeit in mir gedacht, wenn du in der FDJ bist, dann kriegst du so Vorgaben, was du zu denken hast und zu tun hast. Eigentlich müsste es mal so eine christliche und so eine demokratische Jugendorganisation geben, damit man da auch ein bisschen freier nochmal was Neues entwickeln kann. Und da war dann dieser Aufbruch 89, der dann zu einer friedlichen Revolution sich entwickelt hat, für uns wirklich so ein Ausbrechen, so ein eben befreien von diesem Korsett, von dem ich gerade gesprochen habe. Jetzt müssen Sie vielleicht noch dazu hören, dass ich einen Patenonkel hatte. Meine Eltern waren geschieden und der Patenonkel kam jedes Jahr aus Hamburg zu uns nach Dresden, wie so ein väterlicher Freund. Und der war übrigens auch Pfarrer, aber eben auch Seelsorger. Und als er 89 im Oktober da war, diskutierten wir ganz anders als die Jahre davor. Ja? Und irgendwann sagte er dann, naja, jetzt gibt es ja sogar einen Entwurf für ein Reisegesetz und da habt ihr doch dann die Freiheit. Das hat er nicht so gemeint, aber er wollte so ein bisschen rauskitzeln, ist es das, was ihr wollt oder wollt ihr mehr erreichen? Und ich habe gesagt, das reicht doch lange nicht. Das ist doch keine Freiheit, wenn wir beantragen müssen, dass wir mal raus dürfen. So. Und deswegen politisiert war ich sehr, sehr zeitig aus diesem ganzen Korsett heraus in diese Situation. Und deswegen war das eben dieser emotionale Aufbruch.
In vielen Ihrer Texte auf Ihrer Homepage sprechen Sie von der Furcht, die es damals in der DDR gab. Zum Beispiel der Furcht von Dresdner Journalisten vor der Zensur, der Furcht von den Familien, deren Kinder von der Stasi verhört wurden. Und Sie schreiben auch, dass eigentlich nur der Kirche vertraut wurde, gerade in diesen letzten Monaten der DDR. Was ist Ihnen da heute noch in Erinnerung, dass Sie nach 33 Jahren das immer noch sozusagen in Ihrer politischen Arbeit als Motiv sehen?
Es sind Namen wie Christoph Ziemer, Martin Henker, an die heute eigentlich keiner mehr erinnert. Wir kennen Frank Richter und viele, viele andere Namen, die auch zu Figuren der Friedlichen Revolution geworden sind. Herbert Wagner und wie sie alle heißen, Arnold Fahrts. Aber die stillen Leute, die gar nicht in die Aufmerksamkeit im Nachhinein sich gedrängelt haben, das waren eigentlich diejenigen, die uns als junge Leute erreicht haben. Und Ziemer war zum Beispiel ein begnadeter theologischer Rhetoriker. Wenn der nicht immer die richtigen Worte gefunden hätte, hätte es vielleicht auch ganz anders in Dresden ausgehen können. Und Martin Henker war damals Stadtjugendpfarrer geworden, ganz frisch im Amt. Und der hat uns letztendlich da auch durchgeführt als junge Leute. Und deswegen, wenn Sie dazu nachfragen, was das für ein Sound für mich gewesen ist oder so ein Gefühl, dann fallen mir diese Namen und diese Menschen ein, die uns da geprägt und geführt haben. Wo will ich hin mit der Antwort? Letztendlich kann man das im Nachhinein nur deshalb so beschreiben, weshalb ich immer wieder darauf zurückkomme. Da hat man Vertrauen entwickelt, weil man wusste, da hat man in der Regel Leute getroffen, die jetzt nicht zur Stasi gehen und dort die Dinge weitererzählen. Wermutstropfen in dem Wein, den ich gerade erzählt habe. Mein eigener Gemeindepfarrer war, hat sich später herausgestellt, war bei der Stasi, hatte da unterschrieben und hat wahrscheinlich auch kirchlichen Zusammenhängen auch berichtet. Ich weiß nicht, was er berichtet hat, aber auch das hat es gegeben, das muss man dazu erzählen.
Ich fand es sehr interessant, dass Sie schon 89 dem neuen Forum angehörten als junger Mensch und 1990 dann schon in der CDU Mitglied wurden. Da sind Sie jetzt seit 33 Jahren Mitglied. Und gleichzeitig beschäftigen Sie sich heute in Ihrer Funktion als Bundestagsabgeordneter damit, auch die Geschichte aufzuarbeiten, auch wenn Sie Jugendgruppen, Schülergruppen aus Dresden im Bundestag empfangen, sprechen Sie mit diesen jungen Menschen auch über die doppelte Diktaturerfahrung. Wie viel persönliche Erfahrung bringen Sie dann ein in diese Zusammenkünfte mit jungen Dresdnern?
Also junge Leute sagen oft zu mir, ach, jetzt erzählt er wieder was vom Krieg und der Zeit aus der DDR. Meine Kinder haben mir sogar mal das Bild geprägt, wenn im Fernsehen irgendwelche Filme in Schwarz-Weiß kommen, das müssen DDR-Filme sein, obwohl es ja dann schon den Farbfilm auch in der DDR gab. Und daran merke ich aber nur, dass ich mich natürlich immer noch irgendwie sehr jung fühle mit meinen jetzt 51 Jahren, aber dass für die jetzige Generation schon sehr, sehr weit weg ist. Und dann fange ich mit der Geschichte an aus Dresden, dass eben vom 3. Oktober bis zum 8. Oktober 89 1300 Menschen in Dresden weggesperrt worden sind. Einfach von der Straße weg. Und der Martin Henker, von dem ich vorhin schon so viel gesagt habe, der hat dann im Stadtjugendveramt angefangen, Erfahrungsberichte mit Eltern aufzuschreiben oder hat die Angehörigen gebeten von Kindern, Jugendlichen, die auf einmal weg waren. 2-3 Tage. Keiner wusste, wo sie sind. Hat auch keiner informiert irgendwie. Wir haben übrigens ihr Kind mal in Gewahrsam genommen oder so. Niemand wusste, wo die sind. Das hat er aufgeschrieben mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da gibt es an die 400 Erfahrungsberichte. Und wenn man das dann jungen Leuten erzählt, dann werden die ganz hellhörig. Bloß weil ich was anderes gesagt habe, als der Lehrer von mir erwartet hat. Bloß weil ich was meinem Polizisten widersprochen habe, eine andere Sichtweise von dem Vorgang erlebt habe. Wird auf einmal weggenommen von der Straße in einen Raum, in Isolierungshaft genommen. Und da fangen an, Kinder und Jugendliche nachzufragen. Zweites Erlebnis, was ich da gerne unbedingt noch anhängen möchte. Meine Klasse, bis zur 10. Klasse war ich in so einer polytechnischen Oberschule, bevor ich dann auf die Kreuzschule gegangen bin und Abitur gemacht habe. Aber auf der polytechnischen Oberschule war eine junge Frau, die war die Tochter vom Zirkuspfarrer der DDR. Sowas gab es auch. Und die durfte nicht zum Abitur. Die war die Klassenbeste. Ich bin immer so mit 2, 3 in meinen Zensurenspiegel unterwegs gewesen. Ich kriegte den Zugang zum erweiterten Oberschule, Kreuzschule. Sie nicht. Als Klassenbeste. Wenn man das den jungen Leuten heute erzählt, jemand, der der Beste ist, kriegt keinen Zugang zur weiterbildenden Schule. Dann fängt was an, in Kindern und Jugendlichen zu tickern, zu laufen. Und dann fragen sie und dann sind sie interessiert. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir das erzählen. Nicht einfach nur sagen, da gab es eine Diktatur und es war alles Mist. Sie müssen einen Bezug zu ihrer heutigen Lebenswelt finden, warum das eben auch Mist ist, eine Diktatur zu haben.
Sie haben mal in einem Statement gesagt, im Grunde fangen wir jetzt gerade erst an mit der Aufarbeitung dieser DDR-Diktatur. Wie meinten Sie das? Operativ gefragt. Was glauben Sie, was sollten wir auf jeden Fall noch machen, um nicht nur der jungen Generation das zu vermitteln, sondern tatsächlich auch ehrlich mit dieser Vergangenheit umzugehen?
Jetzt machen Sie eine sehr große Frage auf. Ich hoffe, dass ich das in 2 oder 3 Gedankensträngen schnell umreiße. Aber nicht schnell umreiße im Sinne von, wir kommen dann über die Stelle hinweg, sondern dass ich mich jetzt nicht verliere. Also wir haben natürlich schon DDR-Aufarbeitung betrieben. Wir haben auch schon DDR-Forschung betrieben. Und da will ich ganz unbedingt einstreuen dürfen, dass meine Vorgänger hier in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion auch dafür gesorgt haben, dass es DDR-Forschung gibt. Michael Kretschmer war jemand, als er hier noch Bundestagsabgeordneter war, der das maßgeblich vorangetrieben hat. Und den Satz habe ich deswegen jetzt gesagt, weil wir im Moment wahrnehmen, dass aus der derzeitigen Bundesregierung das nicht mehr als so relevant angesehen wird. Also wir sind ja 33 Jahre danach, haben wir jetzt nicht genug aufgearbeitet. Und das ist zu kurz gesprungen für meine Begriffe, weil jetzt erst fangen die Leute an, darüber zu reden, sind bereit, Dinge zu diskutieren. Bisher waren sie vielleicht auch nach den ganzen Umbrüchen der Revolutionstage im Osten noch damit beschäftigt, ihr Leben neu zu sortieren, die Familie zu organisieren, dass alle dort ankommen, dass sie auch eine Perspektive haben. Das klingt jetzt alles so dramatisch, wenn ich das sage, aber das ist ja nichts gemacht, was mit einem Fingerschnips getan ist, sondern das sind lange auch Jahresscheiben, in denen man da gearbeitet hat. Und jetzt kommen sie zu einer Situation, wo sie in der Lage sind, zu reflektieren und auch zu reden. Bisher haben sie sich organisiert und haben geguckt, dass sie mit all ihren Lieben durchkommen. Ja. Und wenn das jetzt da die Situation ist, dann dürfen wir jetzt nicht abbrechen mit dieser DDR-Aufarbeitung und der DDR-Forschung. Und das ist eine Riesensorge, die mich echt umtreibt. Und wir erleben es aus den SED-Forschungsverbünden, dass sie uns sagen, wir kriegen die Fördergelder nicht mehr, die wir die Jahre davor hatten. Wir wissen immer noch nicht, wie es mit der zweiten Förderrunde weitergeht. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rennen weg, weil die müssen sich wiederum auch ihren Lebenshalt organisieren. Also das ist sehr, sehr unbefriedigend. Vor dem Hintergrund habe ich das gesagt. Das Zweite, weshalb ich das gesagt habe, ist, dass ich denke, wir müssen noch mal breiter aufstellen. Wir haben jetzt einen Krieg seit letztem Jahr Russlands gegen die Ukraine, völkerrechtswidrig, wie wir alle wissen. Aber wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen in den Bevölkerungsteilen in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und den, ich sag jetzt mal, gestandenen Bundesländern, die bisher die Bundesrepublik Deutschland repräsentiert haben. Und dass wir da so unterschiedliche Wahrnehmungen haben und auch Positionierung zu diesem Krieg, auch zu dem Aggressor Russland, das zeigt uns doch, dass soziologisch, psychologisch, mental andere Dinge in den Kreisen, Gemeinden stattfinden, an den Stammtischen andere Debatten stattfinden. Und das müssen wir jetzt untersuchen. Da müssen wir uns doch Gedanken drüber machen. Ich habe noch keinen gefunden, der mir das plausibel in ein, zwei Gedankensätzen rüberbringen konnte. Das ist nicht so einfach offensichtlich. Deswegen muss es untersucht werden und die Forschung hier weitergehen.
Sie haben ja auch letztens ein Gespräch gehabt mit Frau Kaminski, die sich auch um die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit kümmert. Welche Bedeutung hat diese, sagen wir mal, Gedenkstättenarbeit beispielsweise?
Also die Gedenkstättenarbeit ist eine immens wichtige. Ich kenne keinen, der nicht von so einem Gedenkstättenbesuch oder von einer Debatte in einer Gedenkstätte einfach nach Hause geht und sagt, es war ja mal ein netter Abend, es macht was mit einem, es arbeitet im Kopf, es beschäftigt einen, es produziert Emotionen. Aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir dann sagen, ja, das machen wir ja da. Und ansonsten müssen wir in unserem eigentlichen Leben uns nur normalisieren, irgendwie miteinander klarkommen und das war's dann. Das ist mir zu wenig. Dafür waren die Brüche und die Veränderungen für die Menschen in meiner Heimat in Dresden viel zu krass und zu umständlich. Ich kenne keinen, der nicht irgendwie in dem Beruf weiterarbeiten konnte, den er davor hatte. Es gibt Lehrer, die haben weitergearbeitet, aber dann hat sich eben das komplette Arbeitsumfeld verändert. Ne? Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Menschen in Westdeutschland alle an ihrem gleichen Bleck geblieben sind. Die Arbeitswelt verändert sich auch permanent, das ist völlig klar. Aber dieser Umbruch, dieses Infragestellen, diese Existenzkämpfe, das waren dann schon sehr phänomenale Veränderungen.
Sie haben ja gerade schon den Krieg in der Ukraine angesprochen und sehr eng mit diesem Thema verbunden ist auch die aktuelle Situation, die heutige Situation in Belarus. In einem Statement haben Sie auch mal gesagt, dass Sie gerade diese Situation der Unterdrückung in Belarus auch an die DDR erinnert hat. Und deshalb bin ich auch ohnehin im Gespräch jetzt so breit auch auf das DDR-Thema nochmal eingegangen. Belarus, was verbindet Sie mit dem Land, vielleicht gefragt, aber wo ich Sie darum bitten möchte, einmal darzustellen, was Sie in dem Partnerschaftsprogramm Parlamentarier schützen Parlamentarier, was Sie da mit Belarus machen?
Also mit Belarus verbindet mich eigentlich erstmal auf den ersten Blick gar nichts, weil ich war bisher nicht dort, das Land nicht bereist. Ich bin selber mal in St. Petersburg gewesen und Königsberg, aber ansonsten diese osteuropäische Region war nicht so mein Ziel, wenn ich irgendwelche Reisen gemacht habe. Ich bin zu dieser Belarus-Patenschaft für Andrei Kuznetschik bin ich gekommen, weil eine junge Frau, die aus meinem Wahlkreis kommt, mich angeschrieben hat, dass sie bei Libereco arbeitet, diesem freiwilligen Programm für die Inhaftierten, für Menschen, die Unrecht widerfahren ist in solchen diktatorischen Zusammenhängen. Und sie wollte mich gewinnen für eine Patenschaft für jemanden, der in Belarus jetzt inhaftiert ist nach den Demonstrationen, nach den Protesten, die nach der gefälschten Wahl in Belarus ja gewesen sind. Und dann haben wir uns hier erstmal in meinem Büro ein bisschen damit beschäftigt, was so eine Patenschaft bedeutet. Ich hatte schon eine Patenschaft für einen anderen Menschen übernommen und ich gehöre zu den Menschen, wenn ich etwas mache, dann mache ich das nicht für mich auf dem Papier, sondern gehört einfach mehr dazu. Deswegen haben wir uns erstmal ein bisschen beschäftigt und als wir uns entschieden hatten, dass wir das machen, also auch gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen stemmen können, die Arbeit. Dann haben wir angefangen zu suchen, für wen übernehmen wir eine Patenschaft. Und da ist uns dann der Journalist André vorgeschlagen worden, weil er sehr frisch von Radio Svoboda eben inhaftiert worden ist. Und ich habe dann gesagt, das ist ein interessanter Vorschlag. Er hat zwar jetzt mit Dresden nichts zu keinen Bezug oder nichts zu tun, aber ich habe für mich einen Dresden-Bezug schon hergestellt. Denn wir hatten ja mit den Journalisten in Dresden 89, 90 auch das Gefühl, dass die auch in so eine Befreiung aus dem Korsett gegangen sind. Die hätten schon viel, viel eher gerne kritisch geschrieben, durften aber nicht, weil sie eben nicht den Weg des Gefängnisses gehen wollten. Und er ist ein Vertreter, der für die Freiheit geschrieben hat, gearbeitet hat, Reportagen gemacht hat. Und nur weil er darüber berichtet hat, ist er verhaftet worden und sitzt jetzt in dieser Untersuchungshaft. Und das ist etwas, was mir, also Untersuchungshaft saß er dann, jetzt ist er mittlerweile ja verurteilt, leider auch. Und das war etwas, wo ich gesagt habe, das passt zu mir, sich für ihn einzusetzen und eine politische Patenschaft zu übernehmen.
Der Journalist ist zu 6 Jahren Haft verurteilt worden und wird wahrscheinlich also noch ein halbes Jahrzehnt im Gefängnis sitzen müssen. Was kann das Patenschaftsprogramm des Deutschen Bundestages in so einer Situation überhaupt bewirken, außer dass eine gewisse Öffentlichkeit für eine von 1200 geschätzten politischen Gefangenen in Belarus geschaffen wird? Was ist Ihre Hoffnung? Was möchten Sie noch mit darüber hinaus erreichen, über diese Öffentlichkeit?
Also ich habe erstmal bei Libereco eben diese Patenschaft übernommen, um auch nach Belarus das Signal zu senden, dass Menschen im Deutschen Bundestag diese Schicksale nicht egal sind. Dann haben wir aber ihn auch in das Patenschaftsprogramm des Deutschen Bundestages integriert bekommen. Es ist ja eigentlich ein Patenschaftsprogramm von Parlamentariern für Parlamentarier, also in Staaten, wo Parlamentarier inhaftiert worden sind. Aber der Deutsche Bundestag hat ja gesagt, das darf auch für Menschen sein, die über die Pressefreiheit Zugang finden in dieses Patenschaftsprogramm. Und da ist er, glaube ich, jemand, der wirklich exemplarisch dafür steht, dass man Pressefreiheit in einem freien Land mit freier Meinungsäußerung braucht. Und deswegen freue ich mich, dass der Bundestag das gemacht hat. Jetzt haben Sie gefragt, was bewirkt das? Also ist mehrfach sind die Wirkungen natürlich. A, es gibt Menschen, die für jemand anderen eine Patenschaft übernehmen. Damit eingestehen, dass sie da wissen, da ist was nicht in Ordnung. Wir sind natürlich nicht irgendwelche Menschen, aber wir sind auch keine Heroes, die jetzt dann durch eine Patenschaft dafür sorgen, dass sie auf einmal wieder frei werden. Das sind immer noch die Entscheidungen dieser Länder und dort hängt es ja eher am Diktator, wie entschieden wird, als an irgendwelchen Gerichten. Ne? Wir wissen, dass die Gerichte da auch ferngesteuert sind. Haben wir ja auch in der ehemaligen DDR erlebt. Wo will ich hin? Ich möchte letztendlich aber auch den Betroffenen sagen, sie sind nicht vergessen. Denn das Ziel von Diktaturen ist immer, denjenigen, den sie gekriegt haben und dann in den Kerker geworfen haben, vergessen zu machen. Und da haben sie wieder so eine Parallele zu dem, was ich vorhin so nebenbei gesagt habe. Wenn Eltern nicht erfahren haben, wo ihre Kinder sind, dann will man das ja eigentlich vergessen lassen. Da war eigentlich niemand. Ne? Man will so eine Identität auslöschen. Und das darf den Diktatoren nicht gelingen. Und auch dafür sind Patenschaften ein gutes Mittel.
Sie haben selbst geschrieben, dass Sie sich auch an den Botschafter gewandt haben. Das würde mich sehr interessieren. Gab es da irgendeine Rückmeldung?
Und natürlich. Nein, keine Sekunde.
Keine. Okay. Mhm. Gar nichts. Das ist interessant, weil das kann man ja auch wahrscheinlich in anderen Ländern auch mal anders erleben. Und was mich natürlich interessiert, inwieweit auch von Seiten der deutschen diplomatischen Vertretung oder dem Auswärtigen Amt da gewisse Unterstützung kommt. Es gibt ja eine Menschenrechtsbeauftragte, die am Auswärtigen Amt angehängt ist. Gibt es da Initiativen, dass Sie das Gefühl haben, da wird auch mehr gemacht für die inhaftierten politischen Gefangenen in Belarus?
Also mit Frau Amtsberg habe ich jetzt in Bezug auf Belarus mich noch nicht ausgetauscht. Wir haben einen Austausch zu meinem Zweitpatenschaft gehabt, da werden wir ja gleich drüber reden. Aber ich weiß auf jeden Fall von anderen Kollegen hier auch aus dem Bundestag, dass auch da das Auswärtige Amt unterwegs ist. Ich bin mit dem Engagement, was wir jetzt für André an den Tag gelegt haben, und da gehört ja nicht nur, dass man die Patenschaft übernimmt und dass man einen Brief an Botschafter schreibt und so weiter und so fort dazu, sondern es gehört ja auch dazu, dass ich immer wieder auf meinen Kanälen, Social Media, Website, andere Möglichkeiten. Der Bundestag hat mittlerweile über meine Patenschaft für ihn auch einen eigenen Artikel nochmal aufgesetzt, dass man damit immer wieder auch das Zeichen setzt, da ist jemand, den wir nicht vergessen wollen, sondern wir wollen, dass er wieder frei wird, damit er frei leben kann. Und ich habe hier in Berlin ehemalige Kollegen von ihm getroffen, auch Journalisten, die eingesessen haben und wieder freigekommen sind. Und deswegen ist die große Hoffnung, dass das für André auch die Perspektive ist und dass er dann mit seiner Familie entscheiden kann, wie er weitermacht.
Sie haben sogar im Dezember über ein Besuchsprogramm der Konrad-Adenauer-Stiftung in Litauen einen Kollegen von ihm getroffen.
Genau, das war der Kollege, den ich gerade meinte. Das war eher ein Zufall. Wir waren gar nicht vorbereitet, sondern wir sind einfach nur dahin gefahren. Es ist die Kollegen aus Belarus, also es ist ja die KAS Belarus, die im Moment nicht in Belarus arbeiten kann. Deswegen arbeitet sie von Litauen aus. Aber das war natürlich für mich auch große Freude, weil wir bis dahin eigentlich fast nichts gewusst haben. Und die Familie auch in großer Angst war, mit uns in Kontakt zu treten, weil sie dann auch nochmal Befürchtungen hatte, dass sie nochmal was trifft. Und nachdem aber das Urteil bestätigt ist, leider bestätigt ist, wissen wir jetzt auch mehr zu ihm und seinen Hintergründen, was das für ein Mensch war und nach wie vor ja hoffentlich auch ist. Genau.
Bevor Sie im Oktober letzten Jahres die Patenschaft für André übernommen haben, hatten Sie schon eine andere Patenschaft übernommen? Das haben Sie gerade schon angesprochen. Das macht mich natürlich neugierig, weil das einen sehr engen, sehr viel engeren Dresden-Bezug auch hat, dieses Thema. Wie sind Sie dazu gekommen und wie sind Ihre Erfahrungen da, um es mal ganz offen zu fragen?
Also die zweite Patenschaft ist eine, die in der Tat was mit Dresden zu tun hat. Es geht um Luis Fometa Comte. Er kommt aus Kuba und lebt seit den 80ern in Dresden, hat eine Familie in Dresden gegründet, als klassischer Gastarbeiter nach Dresden gekommen. Und durch die Geburt von zwei Töchtern ist er in Dresden geblieben und ist aber immer wieder auch zu seiner Verwandtschaft, zu seiner Familie nach Kuba geflogen. Und er war im Juli 22 in Kuba und hat da Demonstrationen erlebt. Und diese Demonstrationen haben dazu geführt, dass er festgenommen worden ist, weil er die gefilmt hat mit seinem Telefon. Und diese Filmaufnahmen waren der Grund für die kubanische Regierung, das Regime, ihn festzunehmen und haben ihn aufgrund der Aufnahmen, die er gemacht hat, zum Redelsführer aus Europa für diese Demonstrationen außer Korn und haben ihn eben auch so angeklagt. Er ist dann für 25 Jahre verurteilt worden. In der Revision konnte das auf 15 Jahre reduziert werden, das ist aber trotzdem ein Unrechtsurteil, weil er hat nichts gemacht. Alles, was wir wahrnehmen können, ist diese Familie, eine unpolitische Familie bis dahin gewesen. Er ist einfach nur als Gastarbeiter bei uns in die DDR gekommen und dann auch in Deutschland geblieben. Hat mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft, ist also Doppelstaatler, kubanisch, kann man nicht einfach ablegen als Staatsbürgerschaft, aber die kubanische Seite akzeptiert das nicht und wir haben bis heute keinen einzigen diplomatischen Zugang zu ihm.
Dieser politische Gefangene wird auch von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte betreut, die auf Kuba sogar einen Vertreter hat. Bekommen Sie über die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt, bekommen Sie da auch ab und zu dann entsprechende News, Neuigkeiten über den Gefangenen?
Also wir sind mit der IGFM in sehr guten Austausch und auch da kommt sofort wieder Bezug in die DDR herbei. Ne? Die IGFM war ja auch die Institution, die Organisation, die auch mit vielen politischen Häftlingen in der DDR solidarisch gewesen ist. Und deswegen ist es für mich natürlich eine gute Adresse, mit dieser Organisation zusammenzuarbeiten. Und die Informationen, die ich zu Louis Fourmeta bekomme, sind aber eher über die Familie. Also das ist der schnellere und direktere Draht, weil die ja auch in Dresden sind. Und die IGFM wird es mir nachsehen. Deswegen brauche ich nicht so viel über die Informationen von Ihnen, sondern ich glaube, ich brauche das Netzwerk der IGFM, damit wir mal wieder auf Fourmeta aufmerksam machen können. Und die IGFM war auch diejenige, die als erste mich gebeten hat, eine Patenschaft zu übernehmen. Und deswegen haben wir das dann auch gemacht, weil er eben bei mir im Wahlkreis gewohnt hat und Deutscher ist. Da gibt es einen aus Dresden, der fehlt nicht nur der Familie, den Enkelkindern, sondern der fehlt uns auch in Dresden.
Für 250.000 Deutsche ist Kuba ein Urlaubsland jedes Jahr. Fahren so viele nach Kuba, um da in der Sonne zu liegen oder Oldtimer zu fotografieren. Sie haben aber jetzt auch seitens der CDU im September letzten Jahres einen Antrag gestellt, die Kuba-Politik an den Menschenrechten ausrichten. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen etwas mit dem aktuellen Fall, über den wir jetzt gerade sprechen, zu tun. Was wollten Sie mit diesem Antrag, der dann von den Regierungsparteien nicht befürwortet, nicht unterstützt wurde, was wollten Sie mit diesem Antrag konkret in der Menschenrechtspolitik mit bezogen auf Kuba erreichen?
Also am Anfang wollte ich erstmal nur erreichen, dass der Fall Fourmeta hier im Deutschen Bundestag ein Name ist. Dass hier keiner von den Kollegen sagen kann, habe ich noch nie gehört von dem Fall. Und da bin ich meiner Fraktion sehr, sehr dankbar und auch der AG Menschenrechte in der Fraktion, dass sie dann gesagt haben, dies nehmen wir als Vorlage für diesen Antrag. Wir haben dann eine Debatte im Parlament geführt, die nicht nur wichtig war für die Familie, sondern für die gesamte kubanische Community, damit klar wurde, das ist ein Thema im Bundestag, das ist angekommen, dass dort etwas nicht in Ordnung ist. Mittlerweile hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dass ich auch mit Frau Amtsberg zu Fourmeta in Kontakt gewesen bin. Sie hat mir berichtet, mündlich, dass sie auch versucht hat, bereits Fourmeta selber zu besuchen auf Kuba, damit wir endlich eben auch mal diesen diplomatischen Zugang bekommen. Sie ist wie ich sie richtig verstanden habe, am Flughafen noch von den kubanischen Behörden abgewiesen worden. Mit dem Argument, wenn Sie zu Fourmeta wollen, kommen Sie hier nicht rein. Und das muss man sich mal geben. Das ist eine ganz, ganz klare Menschenrechtsverletzung. Jemand, der eine deutsche Staatsbürgerschaft hat und eine Person aus dem Auswärtigen Amt will zu ihm. Also man hat jetzt nicht nur die deutsche Botschafterin nicht zu ihm gelassen oder eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter aus der deutschen Botschaft in Kuba, sondern jetzt hat man auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung abgewiesen. Wenn wir das als Bundesrepublik Deutschland im Umkehrschluss machen würden, dann wäre aber richtig was los. Da würden wir als Deutsche durch die Medien gezogen werden, durch die internationale Presse, weil das wäre in der Tat dann auch eine Menschenrechtsverletzung, die eine internationale Schlagzeile wäre. Wenn jemand aus Kuba hier im Gefängnis sitzt, weil er was ausgefressen hat, dann hat natürlich die kubanische Botschaft in Deutschland Zugang. Und umgedreht bis heute nicht. Das ist für mich unerträglich.
Darf ich noch eine letzte Frage stellen, weil Sie müssen schon in die nächste Sitzung gehen. Und zwar haben Sie geschrieben, dass im Februar diesen Jahres der Kurienkardinal sich in Kuba für die politischen Gefangenen eingesetzt hat. Und es gab schon ein historisches Beispiel dafür, dass der Vatikan sehr viel erreicht hat für tausende politische Gefangene. Das soll eine Abschlussfrage sein, die ein bisschen optimistischer vielleicht in die Zukunft blickt. Was für Hoffnungen verbinden Sie jetzt ganz konkret mit dem Besuch des Kurienkardinals auf Kuba?
Also wir hoffen sehr, dass die Initiative aus der katholischen Kirche nochmal zusätzlich gewinnt. Wir wissen, also auch Durchsetzungskraft gewinnt für die politisch Inhaftierten auf Kuba. Natürlich insbesondere auch für unseren Dresdner Fourmeta. Aber ich glaube, ich verrate nicht so viel, dass wir auch mit der evangelischen Kirche Kontakt aufgenommen haben. Weil wir glauben, dass trotz dass Kuba ein auch zunehmend säkularisierter Staat ist, dass aber aus der alten Tradition Castros schon auch die Kirche immer noch mal gehört worden ist, um eben eine Begnadigung zu erreichen. Ich hoffe, dass uns das gelingt, auf diesem Wege ihn freizubekommen, denn die Bedingungen in dem Gefängnis sind alles andere als menschenwürdig. Sie sind unterirdisch, die Versorgung ist schlecht. Die ganzen klimatischen Bedingungen sind katastrophal und wir hoffen, dass wir ihn lebend nach Deutschland bekommen und das sehr bald.
Vielen Dank, Herr Ruber, für dieses sehr, sehr spannende Gespräch.
Vielen Dank, dass wir das so machen konnten. Und jetzt muss ich leider los, aber wir bleiben ja im Kontakt, wie wir uns versprochen haben.
Alles Gute für Sie.
Danke.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.